Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient der Informationsvermittlung.
Dauerwerbesendung.
Die Aktienmärkte. Wie kann man mit Aktien Geld verdienen, aber auch verlieren? Und heute habe ich als Interviewpartner den Werner Krieger gewinnen können. Der Werner ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der GFA Vermögensverwaltung GmbH und verantwortlicher Manager für die Produktlösung der GFA. Zusätzlich betreut der Werner vermögende Privatkunden und er hat neben dem wissenschaftlichen Studium auch eine Ausbildung zum Analysten bei der CFA. Er ist Investmentanalyst, DVFA, und besitzt sehr viel Erfahrung, 30 Jahre Erfahrung im Bereich Kapitalmarktforschung. Und ich freue mich riesig, dass du heute, lieber Werner, dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Begrüßen natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich bin mal so richtig gespannt, wie das mit den Aktien funktioniert. Und zwar freue ich mich, das zu hören von einem, der sich wirklich damit auskennt. Herzlich willkommen hier im virtuellen Studio, lieber Werner. Und ja, die Aktienmärkte, das soll heute das Thema sein.
Ja, grüß dich, hallo.
Die Aktien, die, wie soll man sagen, in Deutschland, das sind wir ja so ein gewisses, ja, gebranntes Kind durch die damalige Volksaktie der Telekom und so weiter und so fort. Und ich glaube, bitte korrigiere mich, dass Deutschland eines der Länder ist, bei dem die Bevölkerung am wenigsten mit Aktien zu tun hat.
Das ist leider richtig. Wenn man nach Amerika schaut, ist es eigentlich üblich, seit vielen Generationen in Aktien zu investieren. Und die reichsten Familien in Amerika sind auch reich geworden durch ihre Aktien. Und bei uns war es eben so, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg gewohnt waren, in einer Vollkaskomentalität zu leben. Das heißt, alle Risiken wurden von einem weggenommen. Daher hat man sich nie daran gewöhnt, hier in Deutschland unternehmerisch zu denken. Und unternehmerisch denken muss ich eigentlich, wenn ich in Aktien reingehe, weil ich besitze ja einen Teil eines Unternehmens. Aber wir waren eben gewohnt, eigentlich nur unsere Zinsen abzuholen bei einer Lebensversicherung oder bei einem Bausparvertrag oder bei einem Sparbrief. Und ansonsten gab es die gesetzliche Rente, auf die man sich verlassen hat. Aber dieses unternehmerische Denken hat komplett gefehlt. Und das führt eben dazu, dass wir hier sehr viel Nachholbedarf haben. Die Parteien haben das inzwischen auch erkannt. Man will auch die Bildung im Finanzsektor stärken. Also ich habe mich letzte Woche mit ein paar Leuten von der FDP unterhalten, die Bildung verstärken wollen hier in Deutschland. Und ich finde das aber auch wichtig und richtig, weil langfristig kann man mit Aktien kein Geld verlieren. Es gibt keinen langfristigen Aktienindex, mit dem man bisher Geld verloren hat. Und der älteste Aktienindex, den es gibt, ist immerhin der Dow Jones, der 1901 gegründet wurde. Der bekanntere S&P 500 Index, in dem die 500 größten Firmen Amerikas drin sind, der ist so alt wie meine Mutter. Und meine Mutter wurde 1927 geboren und ist noch rüstig. Und insofern, wenn man sich diese ganz langfristigen Aktienmärkte und Indizes anschaut, hat niemand bisher Geld verlieren müssen.
Was ist denn ein Aktienindex?
Ein Aktienindex, also was die Leute am ehesten noch kennen, wenn man sich mit denen unterhält, ist zum Beispiel der DAX. Weil im DAX sind eben die größten 40 Aktien drin. Die sind zwar, ich möchte es nicht zu kompliziert machen, die sind Kapitalmarktgewichte drin. Das heißt, die 40 Aktien kann man sich nicht so vorstellen, dass jede Aktie ein Gewicht hat von einem Vierzigstel, sondern sie sind schon nach ihrem Börsenwert gewichtet. Aber letztendlich sind da eben die Aktien oder die 40 größten Aktiengesellschaften im Index drin. Und das Interessante bei einem Index ist, dass der natürlich immer wieder anders aussieht. Also der Deutsche Aktienindex, den gibt es seit 1987. Und da waren die damals noch 30 Werte völlig andere wie heute die 40 Werte. Das heißt, man braucht ganz bestimmte Voraussetzungen, um in den Index aufgenommen zu werden, oder wenn man die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, muss man auch wieder den Index verlassen. Das heißt also, in diesem Index unter der Decke ist sehr viel Bewegung, die man eigentlich so gar nicht merkt als Otto-Normalverbraucher. Weil wenn ich vor 10 Jahren den DAX als ETF gekauft habe, dann habe ich halt immer noch den DAX als ETF. Dass das aber inzwischen völlig andere Gesellschaften sind, merkt man gar nicht.
Jetzt hast du noch ein weiteres Wort genannt, nämlich oder Abkürzung ETF. Was bedeutet denn ETF und was kann ich darunter verstehen?
Ja, also normalerweise oder in der Ursprungsbetrachtung sind ETFs auf Deutsch Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Fonds, die letztendlich nichts anderes machen, wie einen Index investierbar zu machen. Weil wenn ich mir abends Fernseher anschaue, dann sehe ich abends immer, wie so ein Redakteur vor dieser Kurstafel steht vom DAX. Aber damit kann ich das ja nur nicht kaufen. Ich sehe halt einfach, wie der DAX heute gelaufen ist.
Ja, aber ich könnte mir ja theoretisch die Aktien, die jetzt im DAX beinhaltet sind, könnte ich mir ja theoretisch ihrer Gewichtung nach ebenfalls erwerben. Gut, dann müsste ich halt 40 Aktien kaufen.
Genau. Also es wäre halt sehr, sehr viel Arbeit, weil die Gewichtung wird ja immer wieder unterbrochen. Es gibt Dividendenausschüttungen, es gibt Kapitalmarktmaßnahmen. Es gibt alle 3 Monate wird entschieden, welches Unternehmen raus muss, welches reinkommen muss. Das heißt also, ich muss dann laufend das Ganze optimieren. Und bei einem Index, wenn ich einen Index als Ganzes nehme, habe ich diese ganzen Arbeit nicht und kann letztendlich dann in diese Aktien, so wie sie eben im Index auch jeden Tag gewichtet sind, kann ich in diesen Index investieren.
Das bedeutet, jemand anders macht diesen Job der Zusammensetzung in dem ETF, sodass ich, wenn ich einen ETF kaufe, einen DAX-ETF zum Beispiel, dann kaufe ich dann direkt oder indirekt die Aktien oder nur einen Anteil?
Es gibt 2 Möglichkeiten. Bei den ETFs gibt es physisch replizierende ETFs, aber auch synthetische. Wir raten dazu, physisch replizierende zu machen, und da ist es dann tatsächlich so, dass man indirekt direkt in diese Aktien investiert. Bei den synthetischen ist es anders. Da ist es mehr ein Versprechen einer anderen Bank, die Sicherheiten gibt. Die Sicherheit ist zwar sehr hoch, also synthetische ETFs sind besichert zu 120% sogar. Das heißt, die Sicherheit ist dort genauso hoch. Aber wenn man wirklich diese Aktien an sich haben will, dann muss man einen physisch replizierenden ETF kaufen und dann ist man tatsächlich in diese Aktien dann investiert.
Was ist der Vor- oder Nachteil von einem ETF im Verhältnis zu, dass ich mir jetzt selbst mich auf die Suche mache, mir den Wirtschaftsteil der Financial Times kaufe, also die Financial Times kaufe oder Wirtschaftsteil der FAZ oder Süddeutschen mir durchlese oder andere Quellen. Und da könnte ich ja auch jetzt von einem Unternehmen, das ich zwar vielleicht gar nicht kenne, aber aufgrund der Zahlen könnte ich mir ja dann auch eine Aktie kaufen, sofern das Unternehmen natürlich am Aktienmarkt vertreten ist. Was ist der Vor- und der Nachteil davon?
Ja, also grundsätzlich bezeichne ich ETFs immer als die zweitbeste Möglichkeit, in den Aktienmarkt zu investieren. Warum die zweitbeste, warum nicht die beste, warum aber auch nicht die dritt- oder viertbeste, sondern die zweitbeste? Zunächst einmal muss man wissen, wenn man sich einen Index anschaut, und da gibt es sehr viele Forschungsergebnisse aus Amerika, aber auch hier aus Deutschland, dass circa 70 bis 80 Aktiengesellschaften, die im Laufe der Jahrzehnte in dem Index mal drin waren, wenn ich mir die alle betrachte, sind ungefähr 80% dieser Aktiengesellschaften haben mit Verlust abgeschlossen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, eine falsche Aktie rauszupicken, weil man eben keinen Index kauft, ist brutal hoch. Das heißt, wenn ich in einzelne Aktien reingehe, dann muss ich wirklich meine Hausaufgaben machen. Dann geht es nicht, indem ich nur in den Wirtschaftsteil reinschaue, sondern da muss ich eine Strategie entwickeln. Und hier gibt es in der Tat Strategien, die auch den Index schlagen, die langfristig besser funktionieren wie der Index selber, indem man sich bestimmte Aktien rauspickt. Die gibt es in der Tat. Seit den 60er Jahren ist bekannt, dass der Value-Ansatz überdurchschnittlich erfolgreich ist. Also das Rauspicken günstig bewerteter Aktien oder der Momentum-Ansatz, also das Rauspicken von Aktien, die eine Schwungkraft haben. Momentum ist ja ein physikalischer Begriff. Also Aktien, die eine Schwungkraft haben, das nennt man dann Momentumstrategie. Oder Aktien, die geringe Schwankungen haben, das ist dann eine Low-Vola-Strategie. Es gibt also 4, 5 Grundstrategien, mehr gibt es gar nicht, die sehr wohl es schaffen, mittel- bis langfristig einiges besser abzuschneiden wie der Index selbst. Problem, das ist echt Arbeit, da gehört echt Know-how dazu. Und da ist es bei längst nicht damit getan, einfach in eine Wirtschaftszeitung reinzuschauen. Und im Übrigen lauern auch noch unheimlich viele verhaltenspsychologische Fallen, in die ich reintreten kann. Und die sollte man auch alle kennen. Und das heißt, wenn einer sich keine Strategie selbst erarbeiten will oder kann, es gehört ja auch Know-how dazu, dann ist er wahrscheinlich bei einem ETF ganz gut aufgehoben, weil er da relativ wenig Arbeit hat, allerdings dann auch Disziplin braucht, weil das Problem ist, Aktienmärkte haben auch Durststrecken. Das heißt, wir haben mal den S&P 500 Index bis 1927 zurück angeschaut. Und wenn ich da phasenweise unglücklich eingestiegen wäre zu einem sehr hohen Kurs, habe ich teilweise Durststrecken von vielen Jahren gehabt. Teilweise waren das sogar 10, 12 Jahre, die ich dann habe warten müssen, damit der Index wieder auf dem Niveau war, wo ich früher eingestiegen bin.
Ja, Moment, eine kurze Frage. Wenn ich jetzt 10 Jahre warten muss, wenn ich jetzt 10 Jahre warten muss und deshalb keinen Gewinn habe, indem ich halt der Gewinn ist ja erst dann der Gewinn, wenn ich die Aktien wieder verkaufe oder die ETFs wieder verkaufe. Also das, wenn ich ihn realisiert habe. Okay, nennen wir es Zuwachs. In den 10 Jahren hätte ich aber beispielsweise mit einem Sparbuch 10 Jahre lang Zinsen erhalten.
Absolut richtig, weil ein Sparbuch schwankt nicht. Das heißt, bei einem Sparbuch kann ich festkalkulieren, wie sieht's aus mit meiner Wertentwicklung, auch bei festverzinslichen Wertpapieren. Wenn ich die bis Endlaufzeit halte, kann ich festkalkulieren, was habe ich am Ende. Da kriege ich das zu einem Kurs von 100 zurück. Aktien schwanken. Und deshalb sind zwar Aktien mittel- bis langfristig das beste Investment, aber nur ein Aktien-ETF oder ein ETF zu kaufen nach dem Motto, ich lege länger wie 5 Jahre an, also sind Aktien per se das Bessere. Das funktioniert nicht, weil ich dann wirklich vielleicht beim Einstieg das Pech hatte, mal wieder eine längere Durststrecke vor mir zu haben. Das funktioniert also mit einem ETF so nicht. Und da kommt dann eben auch unsere Arbeit als Vermögensverwalter ins Spiel. Weil was macht eigentlich ein Vermögensverwalter? Ein Vermögensverwalter macht nichts anderes, wie zu versuchen, die starken Crashs abzufedern und diese langen Durststrecken zu verkürzen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe eines Vermögensverwalters. Und umgekehrt allerdings, wenn jemand wirklich seinen Enkel in ETF ins Depot legt und sagt, du verfügst ja erst in 20 Jahren über das Geld, Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr gut funktionieren, weil selbst in den letzten 100 Jahren waren die längsten Durststrecken 12, 13 Jahre. Und da war sogar die Weltwirtschaftskrise, haben wir damit reingerechnet, von 1929 bis 1932. Da war man nämlich nach 13 Jahren auch schon wieder im Plus.
Und da hat auch das Sparbuch, damals hat das Sparbuch keinen Sinn gemacht, weil das Geld so entwertet wurde, dass es letztendlich nichts mehr wert war.
Absolut richtig. Und insofern, mittel- bis langfristig machen eben Aktien wirklich Sinn. Und die ureigenste Aufgabe eines Anlegers wäre es jetzt eigentlich, zuerst mal seine Hausaufgaben zu machen. Was muss er machen? Zunächst einmal muss ich mir betrachten, wie lange will ich überhaupt ansparen? Wie lange will ich überhaupt in Aktien investieren? Und wenn er dann sagt, ich bin so mittelalt, vielleicht 30, 40 Jahre alt und ich möchte für die Rente ansparen, dann gibt es nichts Besseres, wie das über Aktien zu machen. Wenn er aber sagt, naja, ich bin mit jetzt 60 und mit 63, 64 möchte ich in Rente und dann möchte ich schon Entnahmen haben, dann darf man die Aktienquote nicht mehr so hoch ansetzen, weil man eben mit dem Worst Case, als Vermögensverwalter muss man ja immer mit dem Worst Case rechnen, das muss man mit einbeziehen.
Moment, ganz kurz, ganz kurz. Aktienquote bedeutet, die Diversifikation, neues Wort, also genau, die Aufteilung des Vermögens in verschiedene Anlageformen, beispielsweise genau, ein Sparbuch, wenn man das jetzt mal hernehmen genau möchte, Aktien, ETF, Immobilien, Gold, Silber und andere Anlageformen. Genau. Sogenannte genau Assets heißt das ja, gell?
Genau, genau. Das sind verschiedene Assets, die baut man ein. Aber wenn jemand zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel heute, was würde ich heute machen? Also wenn ich heute Geld anlegen müsste für ein Jahr, da gibt es inzwischen Top-Tagesgeldkonditionen. Da komme ich schon an die 4% ran mit Tagesgeld. Wenn jetzt jemand Geld anlegen will bis 2027, 2028, da gibt es hervorragende festverzinsliche Produkte, die sogar so zusammengebaut werden, dass die auf die Endfälligkeit 2027 oder 2028 optimiert sind. Das heißt, ich kann hier kalkulieren mit 5-6% aktuell, weil wir haben nämlich einen Sondereffekt auch im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere, wie man ihn auch 20 Jahre schon nicht mehr gesehen hat. Wenn aber dann einer sagt, naja, mein Zeithorizont ist nicht 2028, sondern jetzt wirklich Altersvorsorge für später, dann fängt es an, interessant zu werden im Aktienbereich. Macht man zudem oder tätigt man zudem Sparpläne, man legt also nicht eine einmalige Summe zum Tag X an, sondern man spart jeden Monat an, dann tun einem die Schwankungen noch nicht einmal weh, weil ich jetzt sehr, sehr oft, wenn die Märkte einbrechen, auch noch billig nachinvestiere. Mit jeder Sparplanrate investiere ich bei einem Crash ganz billig nach, kaufe mehr Anteile. Und insofern sind Crashs bei einem Sparplan, der noch lange laufen soll, überhaupt nicht das Problem. Wenn ich aber jetzt eine größere Summe anlegen will, dann kommt es unheimlich darauf an, wie lange darf denn diese Summe arbeiten. Und wenn die dann eben auch noch 30 Jahre arbeiten kann, bevor man drüber verfügen will, dann kann man natürlich recht dynamisch vorgehen. Wenn sie aber nur noch 10 Jahre arbeiten kann, dann sollte man schon etwas vorsichtiger vorgehen, aber Aktien sind dann immer noch ein Muss.
Du hast gerade was vom Sparplan gesagt. Diese Sparpläne, die kann man ja für 50 Euro oder 20 Euro schon im Monat starten und damit sukzessive ein gewisses Vermögen, weiß ich nicht, mit 20 Euro aufbauen. Ja, man kann anfangen. Genau. Jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, ich hätte 5.000 Euro, wäre es jetzt besser, wenn ich diese 5.000 Euro in einem Sparplan anlege, über gewisse Laufzeit, bis die 5.000 Euro halt aufgebraucht sind, oder wenn ich die 5.000 Euro gleich einbezahle?
Also die Frage kann kein Mensch beantworten, weil sollten wir in den nächsten 5 Jahren hier und da mal einen Crash haben oder vielleicht auch nur einen Crash mittendrin haben, und der Crash ist etwas größer, dann wird wohl der Sparplan am Ende des 5-Jahres-Zeitraums die bessere Investition gewesen sein, weil ich dann richtige einbrechende Phasen nutze, um billig nachzuinvestieren. So, jetzt kommt aber der andere Fall. Die Märkte steigen übergeordnet. Ich habe zwar Volatilität, gewisse Schwankungen, aber die Märkte steigen die nächsten 5 Jahre übergeordnet. Dann wird es im Nachhinein besser gewesen zu sein, die 5.000 jetzt auf einmal zu investieren. Also ist es immer eine Spekulation mit der Zukunft. Wenn nämlich die Märkte übergeordnet gut laufen, dann arbeiten ja alle 5 Jahre die kompletten 5.000 Euro. Wenn aber ich einen Crash habe, dann arbeiten die kompletten 5.000 Euro gegen mich. Und insofern kann man das eigentlich seriös nur nicht beantworten für die Zukunft. Der Weisheitsletzter Schluss ist dann oft der, dass man vielleicht einen Kompromiss macht, vielleicht 2.000 auf einmal jetzt investiert, dann mit einem Sparplan anfängt. So könnte man das dann zum Beispiel machen. Und dann ist aber auch wichtig die Frage, sind die 5 Jahre ganz bewusst so gewählt, weil ich einen Kredit ablösen will? Oder ist es einfach nur mal so dahergesagt, obwohl man das Geld gar nicht unbedingt braucht? Das sind natürlich dann Dinge, die dann auch eine Rolle spielen.
Was ist der Unterschied zwischen einem ETF, der ja computergestützt generiert wird und deshalb recht günstig ist, zu einem Fondsmanager oder einem Fonds, der von einem Fondsmanager gemanagt wird? Weil das sind ja die Preise ja im Verhältnis Faktor 10.
Ja, also ein Fondsmanagement muss natürlich auch bezahlt werden. Das macht den ganzen Tag seine Arbeit. Und da ein Fondsmanagement bezahlt werden muss und ein ETF nicht, muss natürlich das Management mehr als diese Kosten wettmachen. Also muss es gut sein. Und hier gibt es auch für Fondsmanager ganz bestimmte psychologische Fallstricke, weil er auch weiß, wie Kunden ticken. Es ist nämlich, und das zeigen auch viele Produkte, wenn jetzt ein Fondsmanager wirklich diszipliniert bei einer Strategie bleiben würde, viele tun es nicht. Aber nehmen wir an, weil man weiß ja, welche Faktoren überdurchschnittliche Rendite bringen. Man weiß, Value, strikt diszipliniert durchgehalten, sind sie besser wie der Index. Man weiß, Momentum, diszipliniert durchgehalten, sind sie besser wie der Index. Das Problem ist nur, alle diese Faktoren sind nicht in jedem Monat und in jedem Jahr besser wie der Index, sondern es gibt Schieflagen bei diesen Strategien. Und es gibt auch mal Phasen, schauen wir uns zum Beispiel mal die Small Caps, die kleinen Aktien, die letzten 2 Jahre an. Es gibt Phasen, wo die schlechter sind wie der Markt. Jetzt muss man sich in den Fondsmanager reinversetzen. Der Fondsmanager weiß, Anleger beobachten ihren Fonds immer im Vergleich zum Index. Das heißt, man schaut jedes Jahr, oh ja, der S&P 500 hat die Wertentwicklung gemacht oder der DAX und mein Fonds war weniger. So. Jetzt zeigen auch Studien, und diese Studien kennt jeder Fondsmanager, wenn man es nicht geschafft hat oder wenn man mal einige Monate zu weit sich wegbewegt vom Index, wird man bestraft. Und zwar dahingehend bestraft, dass Anleger Geld abziehen, weil sie sagen, ja, dann hätte ich ja gleich in den Index reingehen können. Das wiederum führt dazu, dass viele Fondsmanager eher versuchen, den Index zu kopieren, nicht, weil sie es nicht besser könnten. Die können das alle besser. Die haben alle eine Analystenausbildung, so wie ich auch. Aber weil sie wissen, wenn ich mich zu weit vom Index wegbewege und sei es nur ein paar Monate oder mal ein Jahr, dann werden die Gelder aus meinem Fonds abgezogen. Das heißt, dieses disziplinierte Durchhalten von sehr guten Faktoren und von sehr guten Strategien findet selten statt. Und dann kommt dazu, dass diese Fonds dann sehr, sehr ähnlich laufen wie ein Index. Und wenn ich dann noch die Kosten abziehe, dann ist ein Fonds schlechter wie ein Index. Das heißt, das Problem ist nicht, dass man den Index nicht schlagen könnte. Das Problem ist das Wissen, wie der Markt, wie Endverbraucher, die nicht so viel Ahnung haben, reagieren. Und die Gefahr ist, wenn ich ein paar Monate oder 1-2 Jahre schlechter bin wie der Index, dass dann Gelder abgezogen werden. Dann bekomme ich vom Vorstand einen erheblichen Rüffel. Dann riskiere ich, entlassen zu werden. Und dann habe ich das ganz große Problem, dass ich irgendwann meine Strategie, wenn ich eine Durststrecke habe, über den Haufen werfe und sage, wenn ich so ähnlich abschneide wie der Index, dann halte ich wenigstens die Kunden und dann sind die ganz froh, wenn wir so ähnlich sind und ziehen das Geld nicht ab. Das ist das eigentliche Problem und das sage ich nur deshalb, weil das in der Presse völlig falsch dargestellt wird. In der Presse wird immer lapidar gesagt, die Masse der Fonds schafft es nicht, den Index zu schlagen. Damit ist das für die Presse erledigt, dass es aber sehr wohl Fonds gibt, die das schaffen, wenn die diszipliniert eine Strategie durchhalten. Das wird nicht erwähnt. Und der eigentliche Grund, dass man nämlich Wissenschaftliches durchaus kann, der wird auch nicht transportiert. Das vielleicht dazu.
Ja, und natürlich auch das Verhalten Frage. Und das Verhalten der Anlegerschaft wird natürlich auch nicht berücksichtigt, dass die Leute halt dann Panik bekommen und sagen, oh Gott, jetzt ist das da runtergegangen. Wir haben das jetzt ja gesehen vor Corona. Ja. Da sind die Aktienmärkte ja gut gestiegen. Und dann kam die dicke, fette Corona-Delle, die nach wenigen, nach kurzer Zeit war es ja, naja, ausgeglichen nicht, aber da ging es schon wieder nach oben. Dann kam der Ukraine-Krieg dazu. Dann gab es wieder eine Delle am Aktienmarkt und jetzt so langsam erholt sich das Ganze und ich hoffe mal nicht, dass noch Taiwan dann auch noch ein Thema wird, weil dann gibt es wahrscheinlich viele Dellen.
Richtig, also das große Thema nächstes Jahr wird auf jeden Fall die wirtschaftliche Entwicklung sein. Wie entwickelt sich die Wirtschaft weiter in den nächsten Monaten? Sehr viel Positives ist jetzt schon eingepreist worden. Ein Aktienmarkt schaut ja immer in die Zukunft. Ein Aktienmarkt bepreist ja nicht die Gegenwart, sondern man schaut immer in die Zukunft. Und sehr viel Positives in der Zukunft ist jetzt schon eingearbeitet worden. Zum Beispiel die Erwartung, dass die Zentralbanken die Zinsen wieder senken werden im nächsten Jahr. Das ist jetzt schon drin. Es ist aber so einiges noch nicht eingearbeitet, auch auf der wirtschaftlichen Ebene nicht. Also ich rechne wirtschaftlich mit einer größeren Delle hier in Europa oder speziell auch in Deutschland. Ich glaube nicht, dass das schon den Aktienmärkten eingepreist ist. Ich rechne mit einem volatilen, schwankungsreichen ersten Halbjahr. Dann allerdings glaube ich, dass wir einen äußerst interessanten Punkt im ersten Halbjahr 2024 kriegen werden, wo dann alles Negative drin ist. Und dann sollte man wissen, es gibt so langfristig robuste Zyklen, zum Beispiel der Präsidentschaftszyklus in Amerika. Nächstes Jahr im November wird ja der amerikanische Präsident gewählt. Und damit er gewählt werden kann oder wiedergewählt werden kann, werden oft Geschenke verteilt. Das heißt, man macht wieder Konjunkturprogramme und so weiter und so fort, Infrastrukturprogramme und so weiter. Dann wird die Börse wieder positiv reagieren und deshalb ist meistens das zweite Halbjahr in einem Präsidentenwahljahr, in einem Wahljahr wie nächstes Jahr, äußerst gut und das erste halbe Jahr noch ziemlich ruppig. Und insofern glaube ich schon, dass wir letztendlich auch nächstes Jahr ein gutes Aktienjahr kriegen werden, wenn dann die schwachen Hände im ersten Halbjahr rausgeschüttelt sein werden.
Wir machen ja hier keine Anlageberatung, sondern eine Informationsvermittlung. Mhm. Das muss man auch noch dazu sagen. Jetzt steigt, also entwickelt sich die Wirtschaft in Amerika ja positiver als in Europa.
Ja, absolut.
Und wenn man jetzt einen ETF erwirbt für die Altersvorsorge, dann macht es ja durchaus Sinn, dass man Europa schon berücksichtigt, aber vielleicht einen ETF auswählt, der auch starke amerikanische Aktien beinhaltet.
Ja,
ich sage es mal geradeaus. Was derzeit im Dezember 2023, wir nehmen jetzt den Podcast im Dezember 2023 auf, was da in unserer Regierung alles so sitzt und was die alles für Dinge da machen, also dass es da der Wirtschaft nicht gut gehen kann, das ist ja, da brauche ich jetzt kein Abi für. Ja? Und,
richtig.
Und in Amerika da ein Drittel an Strompreisen, viel mehr Möglichkeiten, sich geschäftlich zu entwickeln. Das heißt, wie ist das jetzt mit so einem ETF? Soll man dann verschiedene ETFs nehmen, beispielsweise den DAX und den S&P 500? Oder soll man so einen, da gibt es ja noch so einen, der heißt MSCI All Country World, der wird ja auch immer gehypt. Der 1600 Aktien beinhaltet der weltweit.
Ja, das kommt hin, ja, genau.
Mit einem starken amerikanischen Fokus, weil die halt einfach die Macht schlechthin sind.
Ja, also man muss vielleicht zwei Dinge sehen. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Arbeit man sich machen will. Man kann nämlich auch im ETF-Bereich ein ziemlich breites Depot aufbauen und Schwerpunkte setzen. Zum einen sollte man auch antizyklisch handeln. Antizyklisch bedeutet, man geht in die Märkte rein, die jetzt stark gelitten haben, aber inzwischen sehr, sehr günstig geworden sind. Zu günstig. Ich denke da zum Beispiel an viele deutsche mittelgroße Aktiengesellschaften, die zum Beispiel abgetragen werden über den MDAX. Wenn wir nur den MDAX nehmen, da gibt es ja auch ETFs. dann habe ich schon die mittelgroßen Werte. Und wir hier in Deutschland haben einen Wahnsinnsvorteil bezüglich des Mittelstandes. Also wir haben wahnsinnstolle Firmen im mittelgroßen Aktienbereich, wobei mittelgroß bedeutet hier, das sind immerhin Aktien, die einen Börsenwert von über 500 Millionen Euro haben. Aber das ist eben für eine Aktie nur mittelgroß. Und da haben wir sehr, sehr gute Gesellschaften. Da werden wir auch drum beneidet von der ganzen Welt. Amerika versucht ja auch solche Unternehmen anzulocken aktuell, weil sie sagen, komm doch zu uns, produziert bei uns, die Energiepreise sind viel niedriger, ihr habt Planungssicherheit etc. etc. Auch der CO2-Abdruck ist niedriger. Das heißt, viele dieser tollen deutschen mittelgroßen Aktiengesellschaften werden angezogen und der Vorteil ist, so eine starke Unterbewertung, wie man sie aktuell bei diesen mittelgroßen Aktien sieht, habe ich noch nie gesehen, seit 20 Jahren noch nie gesehen. Und ich kenne da sehr, sehr gute Investoren hier in Deutschland. Einer fällt mir gerade ein, möchte keine Werbung machen, aber einer fällt mir gerade ein, der hat auch ein Zertifikat aufgelegt, ein Value-Zertifikat, den Namen nenne ich nicht. Aber wie dem auch sei, es gibt da sehr, sehr gute, tolle Firmen, die man auch über ETFs abdecken kann. Die Nebenwerte sollte man nicht vergessen. Weiterhin sollte man aber auch umgekehrt die Technologieriesen in Amerika nicht vergessen, weil auch die Technologiefirmen sind Firmen, die inzwischen so eine Macht haben in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel die Tech-Riesen, die gehen inzwischen in den Bankenbereich rein. Das heißt, da werden inzwischen Banken aufgebaut. Oder die Plattformtechnologie. Jeder bei uns hier, wenn er was produziert in einem Unternehmen, hat vor sich einen Bildschirm und natürlich ist das Microsoft. Das heißt, viel Plattformtechnologie wird über die Big Techs gemacht. Das heißt, die Big Techs sollte man auch nicht vergessen. Und dann kommen immer mehr die Schwellenländer. Also auch die Schwellenländer, und deshalb hast du recht, also nur den normalen MSCI World zu nehmen, bringt nichts, da sind nicht mal die Schwellenländer drin, sondern man sollte schon einen breiteren Markt nehmen und dann entsprechend in den ATF investieren. Wo die ATF-Industrie dazugelernt hat.
Der heißt Emerging Markets, der ETF heißt, glaube ich, Emerging Markets.
Genau,
das
ist
eher so, das sind so die BRICS-Staaten, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, Russland haben sie aufgeschmissen.
Genau. Und noch einige andere dabei. Also es gibt auch unterschiedliche, aber es sind primär die BRICS-Staaten, richtig. Und was wollte ich jetzt noch anfügen? Ja, genau, dann haben wir den Tech-Sektor, mittelgroße Aktiengesellschaften, die unterbewertet sind. Das heißt, man kann auch mit einem ETF-Depot mit viel Gehirnschmalz ein sehr, sehr schönes, interessantes Depot aufbauen. Wer aber sich ja mit der Materie nicht so wohl fühlt und sagt, oh, das ist mir alles zu viel und mich interessiert Wirtschaft eigentlich gar nicht, der ist natürlich gut aufgehoben, wenn man einfach einen ETF nimmt, wo auch die Schwellenländer mit drin sind und der den ja, dann Problem ins Depot legt.
Ja, das Problem ist ja, es gibt ja ca. 6.000 ETFs, da gibt es ja einen für Hanfprodukte, einen für was weiß ich was Produkte, einen für das und jenes, den hast du nicht gesehen. Alleine sich mit diesen 6.000 ETFs auseinanderzusetzen, ist ja schon mal eine Herausforderung, ja, ganz klar. Und dann, wo kann ich die denn, wo kann ich das überhaupt handeln? Welche Risiken sind dabei und so weiter und so fort. Also ich habe mich selbst mal, keine Ahnung, halbes, dreiviertel Jahr intensiv damit beschäftigt. Also das kann man problemlos, ja, also 5, 6, 7 Stunden am Tag ist kein Problem. Und, und man kann aber auch einen Fondsmanager damit beauftragen, dass er das macht. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber ich meine, die Fondsmanager haben ja ihre Daseinsberechtigung, sonst würden sie es nicht, wären sie ja nicht da. Ja. Das heißt, wenn jemand sich nicht damit beschäftigen kann oder möchte, der kann dann zu jemand kommen wie zu dir. Ja. Ja, gibt es absolut. Da irgendwie ein Limit, dass du sagst, mit 500 Euro brauchst du gar nicht zu mir zu kommen oder sagst du, okay, das Mindest ist bei uns, Punkt, Punkt, Punkt.
Also in der Vermögensverwaltung, was jetzt ETFs anbetrifft, wir bieten da eine Strategie an, die primär in ETFs reingeht zu 70%. Und es wird aber auch aktiv gemanagt. Da geht es bei uns schon los ab ungefähr 20.000 Euro Einmalsumme. Das heißt, mit 20.000 Euro kann man bei uns da schon Kunde werden und hat den Vorteil der Vermögensverwaltung. War vor vielen Jahren anders. Die Digitalisierung hat uns auch geholfen. Das heißt, wer bei uns vor 10, 15 Jahren Kunde werden wollte, musste schon 500.000 mitbringen. Aber dadurch, dass wir es über die Digitalisierung in kleinen Häppchen machen können und trotzdem alles per Knopfdruck handeln können, das hat dazu geführt, dass wir zum Beispiel rein im ETF-Bereich schon bei 20.000 Euro anfangen. Was noch spannender ist, im Einzelaktienbereich, wo wir nur einzelne Aktien kaufen, finde ich wesentlich spannender und ist auch profitabler, weil wir ganz bestimmte Faktoren anwenden. Da geht es ab 50.000 Euro bei uns aber auch schon los. Also auch nicht erst im Millionenbereich, durch die Digitalisierung schon ab 50.000. Und wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, also über Einzelaktien kann ich es besser machen wie mit ETFs. Wenn aber einer sagt, ich will keinen Berater haben, ich will keine Arbeit haben und ich will mich eigentlich nicht groß drum kümmern und der Zeithorizont ist ziemlich lang, wenn das alles zusammenkommt, dann könnt ihr den von dir vorhin genannten ETF einfach kaufen, ins Depot legen, nicht hinschauen, jahrelang arbeiten lassen und dann hat das wirklich als zweitbeste Lösung im Prinzip gemacht.
Ja, da hast du völlig recht mit dem Nicht-Hinschauen. Wenn man da irgendwie Geld anlegt und man schaut dann jeden Tag rein und schaut, da, wie ist es denn, ja, da kann man, also von Freude, so wie im Moment gehen hier die Aktien wieder nach oben, bis hin zur völligen Verzweiflung, kann man alle Gefühle, die ganz komplette Gefühlspalette durchfühlen, ja. Oh Gott, jetzt habe ich, was weiß ich was, 20%, 10% Minus, ja, oh Gott, wie geht es weiter? Und soll ich jetzt verkaufen? Absolut. Und was mache ich denn jetzt? Scheiß Tipp da mit diesen ETFs, ja.
Absolut, absolut. Ich kann dir völlig recht geben. Ich mache zum Beispiel auch jeden Monat einen Podcast beziehungsweise auch ein YouTube-Video am Anfang des Monats und sage dann immer, wie ich den nächsten Monat sehe. Und dieses Jahr habe ich auch im Oktober oder September, Oktober gesagt, es wird sehr interessant werden, im Oktober dann richtig einzusteigen in die Märkte. Das konnte man aus der Zyklik heraus sehen. Und es ist aber tatsächlich so, dass man es ganz schwierig den Leuten beibringen kann, in einem Crash oder in einer schwachen Phase einzusteigen. Das ist brutal schwierig. Auch selbst wenn ich meine Kunden, die ich gut kenne, anrufe, wenn die Märkte gerade runtergegangen sind und ich sage, jetzt solltest du noch mal Cash nachschießen, ist äußerst schwierig. Es wäre einfacher, aber falsch. Es wäre einfacher, wenn ich jetzt die Kunden anrufen würde und würde sagen, willst du nicht noch ein bisschen nachschießen? Die Börsen laufen doch gut. Das wäre jetzt echt ein einfacher Job. Aber genauso läuft eben die Börse nicht. Und insofern ist es die Verhaltenspsychologie ganz, ganz schwierig. Und nicht umsonst kann man den Bereich sogar studieren, also an der Universität in Mannheim beim Professor Weber. Kann man Behavioral Finance, so nennt sich das, die Verhaltenswissenschaft von Anlegern, kann man dort als Fach belegen an der Uni und dort lernt man dann, was sind so die typischen Anlegerfehler. Und wenn man sich das dann mal reingezogen hat, so ein paar Monate, dann ist man schon ein bisschen besser gewappnet. Und dann fallen einem, ich gebe ja auch sehr viele Kurse, auch an der Uni oder bei uns an der Volkshochschule gebe ich auch Kurse über den Bereich. Und dann merkt man plötzlich, wie die Leute dann plötzlich zum Nachdenken kommen und sagen, eigentlich ist das logisch. Ich muss ja was kaufen, wenn es billig ist, nicht wenn ich Euphorie habe. Und daher gibt es auch diesen typischen Börsenspruch, der zwar in dieser Zeit jetzt makaber ist, aber der heißt, Aktien kauft man, wenn Kanonen donnern. Das heißt, wenn die Kanonen donnern, habe ich in der Regel Pessimismus. Habe ich Pessimismus, habe ich niedrige Kurse. Und da dann aber einzusteigen, fällt den Leuten unheimlich schwer. Und das ist eigentlich schade, weil die fast immer in der Hoss, wenn die Märkte super laufen, dann steigen die ein. Und im Übrigen nennt man auch so die letzte Phase, wenn die Börsen im langfristigen Zyklus ansteigen, nennt man deshalb auch Hausfrauen-Hoss. Das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber die Hausfrauen neigen eben, weil sie sich in der Regel nicht so sehr mit Aktien beschäftigen, neigen dazu, in den Aktienmarkt einzusteigen, wenn sogar die Bild-Zeitung schreibt, der DAX Allzeithoch, jetzt ist super, jetzt muss man in Aktien rein. Und das liest dann natürlich auch die Hausfrau und hat dann aber das Pech, dass sie jedes Mal zu den teuersten Kursen einkauft, anstatt antizyklisch vorzugehen.
Ja, dann hast du halt Pech, wenn dann irgendetwas sich ergibt in der Welt und der Kurs genau. nicht mehr bei 17.000 wie jetzt ist, sondern vielleicht auf 16.000 runtergeht und je nachdem, wie viel genau. Geld du investiert genau. hast, es werden die Prozente absolut. ganz schnell zu Euro, ja, oder nicht mehr Euro, das sind dann weg.
Genau. Zumindest vorübergehend, der einzige Trost ist, und deshalb haben wir auch diese Studien gemacht, die gehen teilweise sogar 200 Jahre zurück, der einzige Trost ist, selbst wenn man in den 100 Jahren immer zu den teuersten Zeitpunkten reingegangen ist, irgendwann war man tatsächlich wieder im Plus. Das war bisher immer so. Aber diese lange Durststrecken, die könnte man sich eigentlich ersparen, indem man etwas klüger vorgeht.
Jetzt ist es ja so, aber ich bitte um Korrektur, weil du bist der Fachmann, ich habe nur gefährliches Halbwissen, dass es gesagt wird, dass man im Frühjahr nicht in Aktien einsteigen soll oder so zu Beginn des Sommers, weil dann in Amerika die Investoren in Urlaub fahren und da meistens eine Flaute herrscht und das Ganze sich erst wieder im Herbst dann wieder normalisiert und dann die Aktien wieder steigen. Ist das richtig? Hast du auch die Erfahrung gemacht?
Untergeordnet. Also diese saisonalen Aspekte, man nennt es ja sell in May and go away, but remember to come back in September. Also verkaufe im Mai, aber vergiss nicht im September wieder einzusteigen. Es gibt Jahre, wo es gar nicht funktioniert. Und es gibt Jahre, wo es funktioniert. Und dann muss ich natürlich auch sehen, die Ausschläge, wenn es nicht funktioniert, die können dann dementsprechend groß sein. Und wenn ich jetzt von 30 Jahren diese Charts hintereinander lege und ich habe eine Überzeichnung durch diese Jahre, wo es tatsächlich funktioniert hat, dahingehend, dass es ein wahnsinnig großer Einbruch im Sommer war, dann sieht es tatsächlich so aus, wie wenn es im Schnitt ganz gut funktioniert. Nur im Schnitt, was heißt denn das? Im Schnitt bedeutet, dass wirklich Jahre dabei sind, wo ich sogar eine Sommerrallye habe, wo es im Sommer sehr, sehr gut läuft. Übrigens, nächstes Jahr könnte ich mir auch vorstellen, dass wir so das letzte Tief mehr oder weniger im Mai kriegen und dass man dann eher einsteigen sollte und nicht bis September warten sollte. Und insofern, also bei unseren Modellen ist es so, dass ich zwar 2 Monate tatsächlich berücksichtige, das ist der August und der September, nur diese 2 Monate, und dort sind bei uns die maximal möglichen Aktienquoten reduziert. Aber auch nur reduziert. Das heißt nicht, dass ich da rausgehe, sondern man ist nur im August, September etwas vorsichtiger. Und bei den anderen Monaten achten wir eigentlich gar nicht drauf, wo wir uns etwas mehr aus dem Fenster lehnen und sogar auch mal hebeln, Positionen hebeln, ist tatsächlich im Winterhalbjahr und nicht im Sommerhalbjahr.
Also ganz kurz. Hebeln ist ein Multiplikator, der natürlich den Gewinn, genau. aber auch an möglichen Verlust halt um den Faktor X erhöht.
Also es gibt ja ETFs, es gibt sogar Hebel-ETFs, also ETFs, wo ich den Hebel 2 habe. Das heißt also, wenn ich einen Gewinn habe am DAX von 3%, dann habe ich eben über einen Hebel-ETF 6% Gewinn. Und wie dem auch sei, diese saisonalen Aspekte können ein Teilaspekt sein, um draufzuschauen, aber nach dem Motto, das funktioniert immer und das ist das A und O und nur mit dem sollte ich arbeiten, das muss ich weit von mir weisen. Das ist also wirklich nicht so. Das sollte man nicht machen.
Okay, jetzt, ihr macht ja auch eine Vermögensverwaltung, ja? Und gehört zur Vermögensverwaltung auch beispielsweise Immobilien, gehört das auch dazu oder macht ihr das gar nicht?
Also wir haben eine Schwestergesellschaft, die macht nur Immobilien, also Immobilieninvestments. Und, aber in der Region. Das heißt also, wenn jemand hier im badischen Raum, im Freiburger, Offenburger Raum, im badischen Raum eine Immobilie erwerben will, dann machen wir das über die Schwestergesellschaft. Wir selbst machen es nicht. Wir machen das auch nicht in der Asset Allocation rein. Also Asset Allocation ist ja das Zusammen eines Depots mit unterschiedlichen Vermögensanlageformen wie Gold, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Aktien und so weiter. Das machen wir schon, Also wir legen da Gold mit rein und Rohstoffe und haben da auch Signale, wann wir rein und rausgehen. Aber Immobilien machen wir eher auf dem rein konventionellen Weg. Und das sind eben Immobilien hier in der Gegend auf dem Markt. Und das macht aber unsere Schwestergesellschaft. Das machen nicht wir selbst.
Jetzt gibt es ja Menschen, die beispielsweise Schulden machen, um sich Aktien zu kaufen, mhm, oder noch viel, viel schlimmer, die kaufen sich Kryptos mit Schulden. Mhm. Und da gab es ja welche, die haben da richtig Geld mit verdient. Das Problem ist nur, wenn man das vor 2 Jahren sich Bitcoin gekauft hatte, zum Preis von 60.000 pro Bitcoin, dann hat man irgendwie die, ich darf es mal ganz normal sagen, die Arschkarte gezogen im Moment, weil das um die Hälfte runtergegangen ist. Und,
absolut.
Ja, also ein Tipp. Wir machen keine Anlageberatung hier, wie gesagt. Tipp, macht keine Schulden, um euch irgendwie da auf einen sehr, sehr gefährlichen finanziellen Weg zu geben. Ja, Geld verdient man, man soll es kaum glauben, das hat der Warren Buffett auch gesagt, indem wir Zeit haben. Zeit. Mhm. Der hat ja auch seine letzten irgendwie 60, 70 Milliarden in den letzten paar Jahren gemacht, weil er dann die Aktien, glaube ich, verkauft hat, wenn ich das richtig informiert bin, die er lange, lange gehalten hat. Er hat auch genau das gesagt, was du gesagt hast. Kauft es, was auch immer ihr kauft, nur lasst euch gut beraten, beispielsweise von euch und von eurer Firma. Und dann schaut bitte nicht mehr drauf. Ja, dann kannst du ruhig schlafen. Du hast keinen Stress mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann. Ja. Warum hast du das gemacht? Sondern man freut sich dann darüber, dass das nach 20 Jahren, ich glaube, das ist auch so der richtige Horizont, 10, 20 Jahre, dass man dann wirklich, wirklich mit dem Gewinn aus der ganzen Sache rausgeht. Und wenn ihr wisst, dass ihr morgen, nicht morgen, dass ihr vielleicht in 1, 2, 3 Jahren eine Hypothek zurückbezahlen müsst oder dass ihr ein Bauvorhaben habt oder vielleicht ein Renovierungsvorhaben habt, dann bitte keine ETFs, bitte keine Aktien, bitte keine Kryptos, sondern wie du auch gesagt hast, ganz am Anfang, nimmt halt das Tagesgeld her, das ist sicher, das ist safe. Ja.
Genau.
Und damit ihr diese Kosten abdecken könnt, weil sonst, wie gesagt, Crash kommt, Corona, ja, Aktien, zack, nach unten, dann machst du Minus und du kannst das Geld nicht investieren, weil du das Geld nachher für deine Renovierung oder für den Hauskauf, Wohnungskauf oder Grundstückskauf hernehmen musstest. Lieber Werner, haben wir irgendetwas vergessen? Wir wollen ja hier so einen Überblick geben, was sind Aktienmärkte, wie funktioniert das Ganze, wie kommt man da überhaupt rein? Das haben wir jetzt ja auch gelernt. Man kann das über eine Depotbank kann man das machen. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Man kann aber natürlich auch einen Fondsmanager zu Rate ziehen, was ich definitiv machen würde, bevor ich mir da irgendwie, die Dienstleistung kostet einfach Geld, keine Frage, ja. Und natürlich kann man das selbst machen, wie du auch gesagt hast, nur die meisten Menschen, die draußen in reine Aktien investieren, verlieren ihr Geld. Das muss euch ganz, ganz bewusst sein, weil das ist ein 24-7-Job, den man da macht. Ja. Und umsonst sind da ganz, ganz kluge Köpfe, die als Fondsmanager tätig sind. Ja, also macht es nicht. Kauft sich vielleicht ETFs, aber ansonsten geht's zum Werner. Und die Links sind von seiner Webseite sind natürlich in der Beschreibung zu diesem Podcast hinterlegt. Genauso auch dein Podcast. Mhm. Und ihr könnt natürlich auch in den Podcast von Werner hineinhören und abonniert bitte beide Podcasts, sowohl den meinen als auch den seinen. Und wenn jemand Fragen hat, dann hoffe ich, dass er sich an dich wenden darf diesbezüglich. Ja.
Gerne,
und, wenn ihr in der Nähe seid, besucht doch vielleicht mal einen Volkshochschulkurs. Du hast ja gesagt, du machst das auch an Volkshochschulen. Das finde ich übrigens super. Ja. Also bei einer Volkshochschule, da ist der Stundensatz, den man da bekommt als Dozent, überschaubar. Ja, also ziemlich überschaubar. Ich arbeite ja auch für Volkshochschulen. Ja. Und nur das... Wenn wir da Wissen weitergeben können, dann ist es doch super. Ja? Und wenn du dich dafür bereit erklärt hast, was du auch machst, das zeigt meiner Meinung nach, ja, zeigt das, was das für ein Mensch ist, der mir gegenüber sitzt, der vermutlich seine Zeit anders auch nutzen könnte, um mehr Geld zu verdienen, aber die Wissensvermittlung hier im Vordergrund steht. Hut ab, finde ich richtig, richtig klasse. Und ja, wenn du unseren Hörern und Hörerinnen noch einen Tipp geben könntest für ihre Aktienüberlegungen, Anlageüberlegungen, was für ein Tipp wäre das denn, den sie vielleicht so in den Alltag einbauen können?
Ich würde als erstes mir Wissen aneignen. Das ist genauso, ich muss auch einen Führerschein machen, um dann ins Auto zu sitzen. Ohne Führerschein geht's nicht. Und einfach nur irgendwelche Aktien aufgrund von Zeitungsberichten rauszupicken, geht mittel- bis langfristig auf jeden Fall schief. So funktioniert der Aktienmarkt nicht. Und es wäre schade, wenn man die ganzen negativen Erfahrungen, die viele Leute machen, die sich nicht weitergebildet haben, wenn man die zuerst mal jahrelang macht, bevor man dann versucht, alles zu reparieren. Also lieber jetzt Finanzwissen einsaugen, Kurse belegen, auch mal das ein oder andere Buch lesen und dann in Trockenübungen sich an den Aktienmarkt ranwagen. Aber so wie es viele machen, funktioniert es einfach nicht.
Genau, eine Trockenübung kann beispielsweise sein, dass man bei einer Depotbank sich virtuelles Geld nimmt, so Demokonto macht,
genau,
und da mal das über vielleicht 1, 2, 3 Jahre mal ausprobiert, vielleicht auch ein bisschen kürzer, und da sieht man mal, wie diese ganzen Mechanismen da wirklich funktionieren. Und dann noch ein Tipp an, Menschen, die sehr, sehr jung sind. Ja, schaut, dass ihr so schnell wie möglich so einen Sparplan aufsetzt. Gibt es ganz, ganz viele Anbieter.
Absolut.
Das ist eure Rente, denn eure Rente wird nicht sicher sein. Auch wenn uns der damalige Wirtschaftsminister war, glaube ich, der Herr Blüm.
Ja, ja, der Blüm
war das. Die Rente ist sicher. Ja. Nein, ist sie nicht.
Genau.
Und damit ihr da wirklich, damit ihr wirklich dann ausgesorgt habt, selbst wenn ihr 20 Jahre alt seid, glaubt mir, und ich glaube, da stimmt mir der Werner auch zu, 40 Jahre vergehen wie im Flug. So schnell schaust du nicht.
Absolut. Man hat aber trotzdem den Vorteil, dass man einen Zinseszinseffekt hat, und Albert Einstein hat den Zinseszinseffekt als 8. Weltwunder beschrieben, weil über 40 Jahre habe ich so einen tollen Zinseszinseffekt, dass ich dann eigentlich die gesetzliche Rente vergessen könnte. Und deshalb wäre schön, wenn man in jungen Jahren schon anfängt. Ich habe selber leider auch nicht getan. Ich habe auch in der Jugend lieber gelebt, wie Geld angelegt. Aber wenn man da ein bisschen Disziplin hat und wenn es nur meinetwegen sogar 5 € im Monat sind, das bringt auf 40, 50, 60 Jahre brutal viel durch den Zinseszinseffekt. Und das würde ich den jungen Zuhörern auf jeden Fall empfehlen.
Super, ich bedanke mich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für die Aufmerksamkeit zu einem wirklich spannenden Thema, einem zukunftsweisenden Thema, einem Thema, was auch Rente betrifft. Ja. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber Werner, für die Zeit, die du dir genommen hast.
Ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht mit dir.
Danke, danke gleichfalls. Und wer Fragen hat, wie gesagt, kann sich an Werner wenden oder auch in die Kommentarzeile zu diesem Podcast was schreiben. Die beantworten wir natürlich auch, oder ich versuche, soweit es mir möglich ist, zu beantworten. Nochmal der kleine Hinweis, ich werde den auch nochmal am Anfang des Podcasts einspielen. Dieser Podcast war keine Anlageberatung, sondern dient ausschließlich der Informationsweitergabe. Ja, das muss man noch dazu sagen, nicht, dass da jemand zu uns kommt und sagt, wir hätten da irgendwas gemacht. Haben wir nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Servus, bye bye und
Ulrich, mach's gut. Bis dann wieder. Tschüss.